Naja, jetzt sind alle wieder wach, falls ihr eingeschlafen wart, was ich ja sowieso nicht hoffe. Also wenn euch aufgefallen ist, wir sind hier multilingual, wir hatten heute Lateinisch, Griechisch, Englisch, Deutsch, passt gut zu einer Unistadt wie Münster, also spricht irgendwie für die Stadt und für die Menschen, die hier leben, dass wir vieles können. Was mit auch damit zu tun hat, denke ich, was Luther uns mitgegeben hat, den Mut, mal anders zu denken, Dinge anders zu machen. Aber ich möchte eigentlich anders beginnen, und zwar mit Entdeckungen, die ursprünglich die Menschen gar nicht machen wollten und was trotzdem dann irgendwas Besonderes draus geworden ist. Ich fange mal an, wenn ihr einmal das erste Bild macht, diese Porzellantasse. Unten sind die zwei Schwerter, Meißner Porzellan. Der Kurfürst August, der Starke aus Sachsen, der wollte ursprünglich kein Porzellan entwickeln, sondern der Alchemist, der sollte aus Silber Gold machen. Und als er irgend so eine Mischung ausprobiert hat, kam plötzlich Porzellan raus. Und August der Starke hat zwar nicht das Gold entdeckt, aber das weiße Gold, das hatte ihn trotzdem reich gemacht. Also eine Entdeckung, die man gar nicht machen wollte, und er hatte viel Geld damit verdient. Jetzt vielleicht die wichtigste Entdeckung überhaupt, zufällig, wenn wir das nächste Bild, das Eis am Stiel. 1905 hat ein junger Mann, Amerikaner, 11 Jahre alt, über Nacht seinen Zitronensaft oder Orangensaft auf der Terrasse vergessen. Im Glas steckte noch der Löffel. Als er am nächsten Morgen rauskam, es hat über Nacht gefroren, hatte er den Löffel mit dem Saft am Stiel und hat mal probiert, er schmeckte ganz gut, der war intelligent genug und hat damit das Eis am Stiel entdeckt. Alle, fast alle sind ihm heute dafür dankbar, dass jemand die Idee hatte, etwas, was er gar nicht wollte, zu nutzen, damit es uns gut tut. Ein weiteres, dieser Mann, Sir Fleming, der wollte eigentlich nicht Penicillin entdecken, aber eine seiner Proben ist verschimmelt und später hat er festgestellt, dass das, was da rauskam, eben gegen Bakterien sehr tödlich war und wirkte. Die Geburtsstunde des Penicillins war ein Zufall, der wollte was ganz anderes. Und ein letztes noch, damit ihr seht, wie kreativ die Welt ist, diese Post-its, die Haftzettel, der ursprünglich das entwickelt hat, der wollte einen Superkleber entwickeln, also der wirklich super klebte, was rauskam, war so ein Kleber, wenn man da ein Papier dran machte, hielt das, man konnte es auch wieder abziehen, also mit super hatte das wenig zu tun, bis einer auf die Idee gekommen ist, das auf die Rückseite von so Zetteln zu machen und anzuheften. Und eine amerikanische Gesellschaft meinte, Fortune, eine der wichtigsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts. Finde ich jetzt nicht, aber immerhin auch zufällig entdeckt. Und jetzt das nächste, das Martin Luther. Man könnte das so fortführen, das ist auch etwas, was der Martin Luther gar nicht wollte und was dann später zu einer Entdeckung geworden ist, die er so gar nicht im Sinn hatte. Als Martin Luther, also 1517, die Thesen veröffentlicht hat, angeschlagen oder nur weitergeschickt, sei jetzt dahingestellt, als er sie also veröffentlicht hat, war Luther erstmal nur Reformer, der Dinge nachdenken wollte, Gespräche suchte, er war noch nicht der Reformator. Er ahnte damals nicht, welche Lawine er lostritt, das war ihm damals nicht bekannt, aber so hat das angefangen. Bevor wir zu dem eigentlichen Thema kommen, möchte ich mal ein paar Sätze zur Reformation an sich sagen, wie es zur Reformation gekommen ist. Ihr könnt einmal weitermachen. Es gibt viele Dinge, die die Reformation in Deutschland begünstigt haben oder Faktoren, die sie gefördert haben. Wenn du einmal nochmal weitermachst, einfach klicken. Oder auch nicht. Das erste wären politische Faktoren. Tut sich nichts. Naja, macht nichts. Politische Faktoren. Man muss wissen, zur damaligen Zeit in Deutschland war es so, dass Deutschland bedroht war, überhaupt das europäische Abendland durch die Türken. 1493 haben die Türken Konstantinopel erobert, also das Oströmische Reich sozusagen besiegt. Dann sind sie vorgerückt gegen die Ungarn, haben also 1520 bis 26 Krieg geführt gegen Ungarn, Belgrad erobert. 1529 standen sie vor den Toren Wiens und alle Leute hatten Angst davor, dass die Türken sozusagen das europäische Festland überrollen. Was führte noch dazu bei der politischen Situation? Der Kaiser der damaligen Zeit, der lebte gar nicht in Deutschland, sondern in Spanien. Was in Deutschland so lief, hat er gar nicht richtig mitgekriegt. Oder wenn er es mitgekriegt hat, hat sich schon lange erledigt. Also sein Hauptaugenmerk lag vielleicht auf der Entdeckung der neuen Welt in Amerika. Das hat das sicher auch gefördert, dass der Kaiser so lange brauchte, bis er Dinge verstanden hat. Nicht, weil er dämlich war, sondern weil sein Reich einfach zu riesig war, zu groß war. Zudem gab es in Deutschland das sogenannte Kleinfürstentum, hunderte souveräner, kleiner Staaten, die für sich alle beanspruchten, selber entscheiden zu dürfen, was gut und richtig ist. Zum Beispiel gab es damals den Satz, der Herzog von Kleve ist der Papst in seinen Landen. Der darf also entscheiden, wie Religion in Kleve auszusehen hat und dem, was ihm dazu gehörte. Dann gab es als weiteres kirchliche Faktoren, die also auch dazu beitrugen, dass die Reformation überhaupt entstehen konnte. Man muss wissen, zur damaligen Zeit lebten die sogenannten Renaissance-Päpste. Das waren Päpste, die lebten in Saus und Braus. Das waren mehr Könige und Fürsten als Kirchenoberhäupter. Zum Beispiel zur Zeit Luthers, zu Beginn Luthers, lebte Leo der Zehnte. Der soll bei seiner Krönung, also bei der Einführung als Papstkrönung, soll er gesagt haben, Gott hat mir das Papsttum verliehen, nun will ich es auch genießen. Und dann hat er auch so gelebt. Die Renaissance-Päpste, denen war wichtig, dass Rom schön aussieht, viel Kunst in Rom ist. Die haben gebaut, dass sie nachher manchmal kein Geld mehr hatten. Also denen war mehr wichtig, ihre politische Macht, Schönheit, als sich um religiöse Fragen zu kümmern. Was in Deutschland so passiert ist, hat die nur am Anfang rudimentär berührt. Das war ihnen am Anfang relativ egal. Dann natürlich der bekannte Ablasshandel, weil die so kräftig gebaut haben. Wer baut, weiß, man braucht Geld. Also der Kaiser hatte also einen Ablass erlassen mit Fürsten zusammen. Der Tetzel ging dann durch die Lande. Wir kennen das, dem Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Und er hat den Menschen gesagt, man müsste gar nicht mehr Reue und Buße haben über seine Sünden. Es würde reichen, wenn man so ein Papier kauft. Und das war einer der Gründe, der Luther ins Mark erschüttert. In der These 36 hat er geschrieben, jeder Christ, der wirklich bereut, hat Anspruch auf völligen Erlass von Strafe und Schuld, auch ohne Ablassbrief. Also Luther hat gesagt, für den Menschen ist es wichtig, Buße zu tun, umzukehren, dann wird ihnen vergeben, sie brauchen kein Stück Papier, sie müssen in sich gehen und vor Gott eben bekennen, dass sie schuldig geworden sind. Es gab zum dritten geistige Faktoren, die die Entstehung der Reformation gefördert haben. In Europa begann der Humanismus. Erasmus von Rotterdam war damalig ein Gelehrter, der angefangen hat, das humanistische Denken groß zu machen. Das breitete sich langsam aus. Auf der anderen Seite gab es tiefsten Aberglauben in Deutschland. Wenn Ernten schlecht war, war irgendjemand schuld. Meistens waren es dann Hexen, die keine Hexen waren oder ähnliche Dinge. Die Menschen hatten eine furchtbare Angst vorm Tod, weil sie nicht wussten, wie es nach dem Tod weitergeht. Oder sie wussten schon, dass was kommt. Aber man hat ihnen so beigebracht, Gott ist der Richter, das, was ja auch richtig ist. Aber man hat nur dieses Bild groß gemalt und die Menschen hatten furchtbare Angst davor, verloren zu gehen, in die Hölle zu kommen. Man hat das mit den Bildern der damaligen Zeit auch schön ausgemalt, den Leuten sozusagen Furcht gemacht. Und die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das war nicht nur die Frage Luthers, das war eigentlich die Frage der Menschen der damaligen Zeit. Wie kann ich vor Gott bestehen? Das hat die Menschen bewegt. Es gab wenig Bildung zur damaligen Zeit. Bildung war oft nur für Reiche möglich, die sich das leisten konnten. Also wenn wir heute Lateinisch, Griechisch, Deutsch und Englisch gesungen haben, hätte das einfache Volk bei drei Sprachen nicht mitgemacht. Die konnten Deutsch. Aber alles andere war für die Menschen schwierig. Ihr müsst euch nochmal vorstellen, was für eine Wirkung es hatte, als Luther die Bibel in Deutsch veröffentlicht hat. Menschen konnten das erste Mal Gottes Wort in ihrer Sprache lesen. Es gibt Videos von Menschen, die in anderen Ländern die Bibel bekommen in ihrer Sprache und anfangen zu weinen, weil sie so froh sind, dass sie Gottes Wort in ihrer Sprache lesen können, verstehen können. Also man kann sich das heute nicht so vorstellen, weil wir 50, ungefähr 50 deutsche Übersetzungen haben, reich gesegnet sind. Für die damalige Zeit war das ein gewaltiger Umbruch, der mit dazu geführt hat, dass Menschen eben, dass wir eine gemeinsame deutsche Sprache weiterentwickeln konnten und auch die Bildung zugenommen hat. Zuletzt gab es noch einen vierten Grund, soziale Faktoren. Zur damaligen Zeit herrschte eine kleine Eiszeit in Europa. Das Klima hatte sich so abgekühlt, dass oft Ernten ausgefallen sind, dass es oft Regen gab, Menschen verhungerten aufgrund des Klimas. Wenn Menschen arm sind, dann kam noch die Pest nach Europa. Also viele Menschen, Millionen Menschen starben an der Pest. Es war in Europa, in Deutschland so schlimm, dass ein Geschichtsschreiber der damaligen Zeit geschrieben hat, in Deutschland waren an etlichen Orten die Leute gezwungen, dass sie allerlei Hund, Pferd und Dieb vom Galgen gefressen haben. Muss ich das vorstellen, so ein Zitat aus der damaligen Zeit. Wie verzweifelt die Menschen waren. Dann waren viele Menschen Leibeigene zur Zeit Luthers. Sie waren also nicht frei. Und jetzt stellt euch vor, wenn, mach mal weiter, bis das Zitat kommt, das müsste dann klappen. Wenn Luther dieses Zitat vom unfreien Willen, vom freien Willen und vom unfreien Willen, wenn er schreibt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und dann geht der Satz aber weiter, aber viele haben da aufgehört zu lesen. Man liest oft das, was man hören will, das Zweite lässt man weg. Der Satz geht nämlich weiter, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Stellt euch vor, wie das in den Ohren der Leute geklungen hat, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Die Leute, die fast versklavt waren als Leibeigene, für die war das wie ja, das Feuer an der Zündschnur. Mit ein Auslöser waren solche Sätze, die dazu führten, dass die Bauern sich erhoben. 1525 gab es die Bauernkriege. Viele hunderttausende Bauern sind damals gestorben. Nicht, weil Luther das so gemeint hat, aber weil man es so verstanden hat. Luther war sehr gegen die Bauernkriege, sehr hart dagegen. Man kann also fragen, hat Luther die Reformation einfach mal so ausgelöst? Nein, das hat er nicht. Das war der Funke zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Oder wie es jemand geschrieben hat, ich weiß nicht mehr wer, aber ich fand das Zitat schön. Luther war wie der Funken, der das Pulverfass der religiösen, geistigen, politischen und sozialen Unruhe und Unzufriedenheit seiner Zeit fiel. Also man hat eigentlich nur gewartet, bis irgendeiner kommt, der diese Situation aufgreift. Und Luther war der, der das nicht so beabsichtigt hatte, aber er wurde der, der das losgetreten hat. Und das ist geschehen. Ich finde dieses Geschichtliche sehr interessant, aber es soll ja eine Predigt werden, darum werde ich jetzt auch gleich damit aufhören. Aber ich möchte euch Mut machen, am 10. November wird Dr. Holger Bauer hier kommen, Freitagabend, und einen Vortrag halten, zweimal eine Dreiviertelstunde über Luther, geschichtlich gut eingebettet, gut erarbeitet. Das lohnt sich dabei zu sein, mal ein bisschen auch von den Hintergründen zu erfahren, was die Zeit ausgemacht hat. Luther ist für die vier Exklusivpartikel bekannt. Wir haben das vorher auch gesungen. Solus Christus, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Also diese vier alleine, alleins Partikel, weil es grammatikalisch ist, ist es eine Partikel, exklusiv, weil dieses Wort allein wirklich eine Abgrenzung, eine Ausgrenzung ist zu vielen anderen Dingen. In der postmodernen Zeit ist es ja fast schon verdächtig, wenn man solche vier allein sagt, allein der Glaube, allein die Gnade, allein die Schrift, allein Christus. Das ruft in heutiger Zeit schon fast erbitterten Widerstand hervor, wenn man das so festlegt, wie Luther das gemacht hat. Aber man muss wissen, Luther hat das ganz bewusst so gemacht, um sich abzugrenzen gegen Dinge, wo er sagt, die falsch laufen, die falsch sind, wo Theologie verdreht wurde oder mehr aus Tradition gelebt wurde als aus dem Wort Gottes. Darum war es ihm so wichtig, darauf Wert zu legen. Wenn du einmal weitermachst, mach noch weiter, das hat ja wahrscheinlich nicht geklappt. Nochmal? Nein, zurück. Irgendwo war was mit das, meinte ich, danke. Mit dem Brühwürfel. Jemand hatte gesagt, die Exklusiv, diese Partikel, diese vier Alleins von Luthers, sind das Konzentrat seiner Theologie. Wie ein Brühwürfel, der so konzentriert ist, da ist alles drin. Also wenn man die Hauptgedanken Luthers erkennen will, ist es entscheidend, sich mit diesen vier Dingen zu beschäftigen. Das ist der hochkonzentrierte Brühwürfel seines Denkens, so hat es der Andreas Malessa formuliert, das fand ich sehr schön. Wenn man den Brühwürfel ins Wasser der Alltagstheologie wirft, das wollen wir heute tun, mit einem davon, und zwar mit der Gnade allein, mit dem Glauben, Entschuldigung, allein der Glaube. Jetzt kannst du dieses nächste machen, allein der Glaube. Dann werfen wir also jetzt ins Wasser und gucken mal, was das bedeutet. Also letzte Woche, erinnern wir uns, da hat Wolfgang Heide über die Gnade gesprochen anhand der beiden verlorenen Söhne. Der wirklich verloren war und es wusste und der auch verloren war, aber es nicht wusste, weil er sich sehr angestrengt hat, wie ein Knecht fühlte. Und dieser zweite ist ein gutes Bild für Martin Luther. Martin Luther war jemand, der für seinen himmlischen Vater alles getan hat, weil er dachte, er müsste es tun, aber nie zufrieden war, an sich selber verzweifelt ist, verzagt ist, nicht weitergekommen ist. Er hat gesagt, wenn ich, wiewohl ich als untadeliger Mönch lebte, also er hat sich wirklich bemüht, verspürte ich doch unruhigen Gewissens, dass ich vor Gott ein Sünder sei. Und jetzt sagt er einen Satz, den viele Luther nicht zutrauen oder nicht wissen. Ich liebte nicht nur nicht, nein, ich hasste den gerechten Gott, der die Sünder straft. Also Luther in seiner Mühe, der so gemerkt hat, dass er dem nicht gerecht werden kann, kam an einen Punkt, wo er Gott gehasst hat, weil er sich so angestrengt hat, diese Werke getan hat, die ein Mönch tun kann, beten, fasten, gearbeitet, mehr als viele andere Mönche, manchmal bis in die Erschöpfung und über die Erschöpfung hinaus und gemerkt hat, Gott gibt ihm nicht diese Ruhe, diese Gewissheit. Er hatte nicht das Gefühl, zu sagen zu können, Gott liebt mich, ich bin angenommen. Und deshalb hat er sogar einen Hass auf diesen gerechten Gott. Warum? Weil Luther sich der Meinung war, er müsste sich den gerechten Gott verdienen. Jetzt kommt dieses Bild mit dem Hasen und dem Igel. Das ist wie in dem Märchen von dem Hasen und der Igel. Luther hat sich so bemüht als Hase, aber der Igel war immer schneller. Die Sünde war immer schneller als er. So sehr er sich bemüht hat, musste er am Ende bekennen, ich schaffe es nicht, es reicht nicht, es ist nicht genug. Der Hase streckt nicht die Zunge raus, um den Igel auszuschimpfen, weil er nicht mehr kann. Und so war der Luther auch. Der war am Ende kräftemäßig. Der wusste nicht mehr aus noch ein. Und in diese Situation, in dieser inneren Auflehnung, die er gegen Gott entwickelt hat, dass er nicht mehr, also er hat erkannt, die Sünde ist so stark, dass sie nicht nur darin besteht, in dem, was man tut, sondern sie ist in uns drin. Sie gehört in unser innerstes Wesen, die durchdringt alles, was wir tun. Und er hat gesagt, dagegen komme ich nicht an. Und dann erkannte er die Wahrheit, als er das Römer, eine Vorlesung über den Römerbrief erarbeitet hatte, sind so Bibelverse des Römerbriefes ihm so lebendig geworden. Zum Beispiel Römer 3, Vers 20, wenn du einmal weitermachst, da schreibt er, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm gerecht sein. Das musste Luther erst mal verstehen. Er hat sich so abgemüht und dann steht da in diesem Römerkapitel, durch Gesetzeswerke wird kein Mensch vor gerecht sein. Das ist jetzt nur mal die Diagnose, aber gleich kommt auch das, was ihm geholfen hat. Man müsste heute sagen, heute fragen sich viele Menschen gar nicht mehr, wie kriege ich einen gerechten Gott, sondern manche Menschen möchten sich diesen gerechten Gott durch Selbstrechtfertigung sozusagen vor der Welt beweisen, dass in ihrem Leben alles in Ordnung ist. Vielleicht ist Gott für sie gar keine Größe. Das fand ich auch ganz schön. Andreas Malessa wohnt wohl an einem Friedhof, also direkt neben dem Friedhof. Und wenn Sie dann, er hat das so beschrieben, auf dem mal Kaffee trinken nach Mittagessen, hören Sie manchmal Lieder vom Friedhof. Er hat gesagt, früher waren es Lieder wie, so nimm denn meine Hände, Jesu geh voran auf der Lebensbahn oder ähnliche. Er hat gesagt, immer öfter hört man auf Beerdigungen Lieder von der CD, zum Beispiel von Edith Piaf, Je ne regrette rien, ich bedauere nichts, mein Leben war in Ordnung, ich habe alles richtig gemacht. Oder von Frank Sinatra, I did it my way, ich habe mein Leben auf meine Art und Weise gelebt, das ist in Ordnung. Und ähnliche Lieder. Und am Anfang hat er gedacht, wie flach, dass die Menschen nur noch das singen können, bis er gemerkt hat, die Leute suchen sich diese Lieder aus, um ihr Leben selber zu rechtfertigen. Das ist ihre Rechtfertigung vor der Welt. Mein Leben war in Ordnung, ich habe es auf meine Art und Weise gelebt. Das Problem ist nur, dass Luther gemerkt hat, es nützt nichts, ich kann mein Leben nicht selber rechtfertigen, ich kann es auch nicht rechtfertigen durch die Art und Weise, wie ich lebe, sondern ich bin vor Gott verantwortlich. Und wie wird das Dilemma gelöst? In Wittenberg im Turmzimmer soll es passiert sein, als er Römer 1, Vers 17 gelesen hat, da hat es ihn umgehauen, so ähnlich wie das Erlebnis zu Stotternheim, als der Blitz vom Himmel kam. Da liest er diesen Satz, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wir sagen, das klingt ja gar nicht ungewöhnlich. Für Luther war dieser Satz Balsam für seine Seele. Das war das, was er gesucht hatte. Und er schreibt über dieses, als Ergebnis davon, da fühlte ich weiß nicht, habe ich jetzt das Zitat da drauf, guck mal. Da fühlte ich, dass ich ganz und gar neu geboren und durch die geöffneten Pforten in das Paradies selbst eingetreten war. Also er war total befreit, weil plötzlich diese Last von ihm abgefallen ist. Ich muss vor Gott mein Heil erarbeiten. Er hat gemerkt, Gerechtigkeit Gottes ist nichts Aktives, was der Mensch für Gott tun muss. Er hat erkannt, Gerechtigkeit Gottes ist etwas, was Gott für den Menschen getan hat in Christus. Was schon da ist, was man sich schenken lassen kann. Was Gott uns durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus zuspricht. Und als er dann in Römer 3 ist, diesem großen Kapitel über Versöhnung, liest er auch diesen Vers 28, ist vielleicht eine gute Zusammenfassung der Verse zuvor. Da schreibt er, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das Wort allein steht im Griechischen nicht drin, aber Luther sagt, der Zusammenhang erzwingt es, dass es da sein muss. Und es stimmt auch, wenn man den Zusammenhang liest, kann man gar nicht anderes, als das allein da reinzusetzen, wie Luther das gemacht hat. Denn er hat erkannt, die Rettung, unsere Rettung hat nichts mit unserem Glauben zu tun, mit meinem Glauben, sondern mit dem Gegenstand meines Glaubens, mit Christus. Also mein Glaube ist nicht auch wieder ein Werk, sondern ich glaube an eine Person und diese Person ist es, die mich rechtfertigt. Christus, hat Luther erkannt, starb schon stellvertretend für unsere Sünden, für die Vergangenen, für die Gegenwärtigen und auch für die, die noch kommen. Und das hat Luther sehr befreit, das zu erkennen, zu wissen, zu leben. Aber Luther hat auch erkannt, es gibt eine Einschränkung, also nicht als Werk oder als Zutun. Das Heil ist in Christus wirksam, aber es wird nicht ausgeschüttet über jeden, ob er will oder nicht. Sondern wenn man den Römerbrief liest, in Römer 1, Vers 16, da ist dieses allen, die glauben. In Römer 3, Vers 22, da steht dann zu allen, die glauben. Geht nicht? Hakt, naja. Zu allen, die glauben, in Römer 3, Vers 26, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Also Luther sagt, das, was Gott für uns getan hat, ist vollgültig, aber ich muss das auch wollen. Im Glauben annehmen, dass Christus für mich alles bezahlt hat. Also nochmal, Glaube ist kein Werk von uns Menschen, sondern es ist Gottes Werk in uns. Selbst diesen Glauben schenkt uns letztlich Gott, dass wir das annehmen können und uns zusagen lassen. Wisst ihr, das ist erstaunlich der Reformation, dass Gott den Menschen sagt, du bist wirklich ein Sünder, auch mir, und sagt, Frank, du bist ein Sünder, aber mein Sohn Jesus Christus ist für dich gestorben. Und weil du an ihn glaubst, erkläre ich dich, Frank, für gerechtfertigt. Das war das, was viele Menschen suchten. Diese Gewissheit, meine Rechtfertigung hängt nicht in letzter Linie von meinem Leben ab, eigentlich gar nicht, sondern von dem, was Christus getan hat. Sicher darf ich mein Leben so gestalten, soll es auch so gestalten, aber entscheidend ist das Tun Christi, nicht meines. Glauben heißt letztlich, ich strecke meine leeren Hände aus, um mir das schenken zu lassen, was Gott mir schenken will. Und Luther hat gesagt, das zu wissen, ist nicht genug. Er hat gesagt, zu glauben, dass Jesus gestorben ist, gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist, hat Luther gesagt, das glauben auch die Teufel. Sondern für ihn war es wichtig, das muss für mich Realität werden. Das muss etwas mit meinem Leben zu tun haben. Ich muss es auch in Anspruch nehmen, mir schenken lassen und sagen, ja, das möchte ich. Solange es nicht für mich geschieht, bleibt es letztlich nutzlos. Jemand hat gesagt, die Reformation des Herzens beginnt mit einem persönlichen Christusbekenntnis. Dass man so wie der Jünger Thomas sagen kann, mein Herr und mein Gott. Vielleicht bist du heute hier und könntest unterschreiben, Gott und Herr. Aber ich denke, es ist ein Unterschied, ob ich sagen kann, mein Herr, mein Gott. Das war für Luther wichtig, das im Glauben zu ergreifen, zu fassen, nicht als Werk, sondern als Annahme des Geschenkes. Worauf verlassen wir uns? Wisst ihr, was das Besondere an dieser Art des Glaubens ist? Es gibt so verschiedene Arten, wie man Glauben fassen kann. In der Kirchengeschichte wurde Glauben oft zu einem Erkennen oder Festhalten an bestimmten Wahrheiten. Und das ist ja auch nicht falsch. Wir Christen glauben ja auch bestimmte Dinge. Aber wisst ihr, zuerst ist Glauben nicht das Festhalten an Wahrheiten, sondern ein Beziehungsglaube. Ich lebe mit Gott in einer Beziehung. Ich lebe aus der Beziehung mit Jesus, gestalte ich mein Leben. Das ist eine Beziehungssache. Das sieht man zum Beispiel an einem Glaubensbekenntnis unseres, das ist wichtig und richtig. Aber zum Beispiel das israelische Glaubensbekenntnis aus dem Alten Testament, das lautet ganz anders. Da geht es nicht in erster Linie um Wahrheit, so wichtig die Wahrheit ist, sondern um Beziehung. Da sagt nämlich im 5. Mosebuch, höre Israel, der Herr, dein Gott, ist einer. Und dann geht es weiter und du sollst den Herrn, dein Gott, jetzt kommt es, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das war die große Entdeckung Luthers, Glaube wieder wegzuholen von dem nur für Wahrhalten bestimmter Wahrheiten, in den Alltagsbezug, in die Beziehung zwischen Gott und mir. Gott möchte mit mir aus der Beziehung, in einer Beziehung leben. Glaube will mein Leben ändern und prägen. Und ich möchte einfach Mut machen, in dieser Beziehung zu leben. Der Pfarrer Uwe Holmer, das war der, der den Erich Honecker nach der Wende beherbergt hat, zum Widerwillen seiner Mitbewohner in der Stadt, die fanden das gar nicht so gut. Er hat ihn trotzdem beherbergt, obwohl er selber unter Honecker zu leiden hatte. Der berichtet von einem Mann, den er Ali nennt, der heißt eigentlich Alfred, ein Freund von ihm. Und er schreibt, dieser Alfred war ein Mann, der 10 Jahre lang Alkoholiker war. Und er sagte, er hat in dieser Zeit seine Ehe und die Beziehung seinen Kindern so ruiniert. Er hatte 3 Kinder, dann bekam sie das 4. Kind und hat gesagt, dann war seine Frau im Krankenhaus, hatte sie das 4. Kind bekommen. Man hat ihr das Kind sofort weggenommen, in eine Pflegefamilie begeben, weil dieser Mann so schrecklich war. Und er hat gesagt, da musste die Mutter ohne Kind das Krankenhaus verlassen, muss man sich vorstellen, was das für eine Mutter bedeutet. Und dann war die Mutter so zerbrochen und auch dieser Ali, dieser Alfred, war so erschüttert über seine Verlorenheit, seine Sünde, seine Krankheit, seine Sucht, dass er das erste Mal in seinem Leben zusammengebrochen ist und erkannt hat, dass es so nicht weitergeht. Und dann schreibt der Holmer, dann war er auch offen, sich auf Gott einzulassen in seiner Not, hat er sich auf einer christlichen Suchtbehandlungsstelle, Reha-Zentrum abladen lassen. Seran heißt diese Einrichtung. Und dort hat er angefangen zu sehen, wie Gott an anderen Alkoholkranken wirkt. Und er kam an den Punkt, wo er dann gesagt hat, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich, dass du mein Leben veränderst. dann möchte ich mein Leben ganz an dir festmachen, aber ich möchte erleben, ich möchte so nicht mehr weitermachen. Und dann beschreibt der Holmer, dass das ist bei vielen Alkoholikern anders, aber bei diesem Ali war es wirklich so, dass Gott sein Gebet erhört hat. Er hat keinen Rückfall mehr erlebt, er ist relativ gut in dieser Therapie zurechtgekommen, ist trocken geworden und Gott hat sein Leben vollkommen verändert. Weil er es geschafft hat, mit Gottes Hilfe aus der Beziehung mit Gott sein Leben zu gestalten. Und dann schreibt er, dass ein halbes Jahr später die Familie mit dem Kind, das in der Pflegefamilie war, das erste Mal gemeinsam eine Freizeit auf diesem Hof Serran machen konnte und das so bewegend war. Noch ein halbes Jahr später sagte die Frau zu ihrem Mann diesen Satz: Du, jetzt habe ich dich wieder lieb. Nach all dem, was in ihrem Leben kaputt gegangen ist, konnte sie sagen, jetzt habe ich dich wieder lieb. Weil Gott, der Glaube an Gott, das Leben dieses Mannes so verändert hat, dass die Familie ganz neu werden konnte, ein wunderbares Geschenk. Wisst ihr, und darum hat Martin Luther so einen schönen Satz gesagt, wenn du einmal weitermachst, sei guter Dinge und freue dich, denn Gott ist dein Freund. Das klingt für manche Christen zu kumpelhaft. Ich muss die Christen, muss ihnen sagen, haben sie ein Problem, das ist ihrs. Denn das sagt Jesus selber in Johannes 15, Vers 15, ihr seid nicht mehr meine Knechte, sondern ich nenne euch meine Freunde. Andere Leute in der Bibel, Abraham, Mose, werden auch Freunde Gottes genannt. Von Abraham kann man das lesen von Mose, ich redete von ihm, mit ihm von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mensch mit einem anderen Menschen redet, wie ein Freund mit seinem, wie man mit einem Freund redet, so heißt es in der Erzählung. Und interessant ist, was hat diese Leute ausgezeichnet? Nicht ihr Leben. Denn in ihrem Leben gab es viele Dinge, die nicht in Ordnung waren, sondern wenn man nachforscht, warum Gott diese Menschen als Freunde bezeichnet hat, das lag an dem Glauben, an dem Vertrauen auf Gott, dieses Leben aus der Beziehung mit ihm. Bei Abraham, es heißt in 1. Mose 15, Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit, der Glaube, schon bei Abraham. Wenn ihr euch das Leben von Abraham anguckt, Abraham hat zweimal seine Frau ausgegeben als seine Schwester, hat sie in große Bredouille gebracht, hat gelogen. Mose hat einen Menschen totgeschlagen, hat manchmal seine eigenen Wege, Möglichkeiten gesucht. David war ein Ehebrecher und ein Mörder. Und wenn man diese Person von Luther liest, wird man feststellen, Luther war auch ein Mensch mit tiefen Abgründen. Also man ist heute erschrocken, was Luther auch noch gesagt hat über Juden, über Behinderte, über Hexen, über Menschen, die ihm die anderer Meinung waren als er, die zwar grundsätzlich auch in eine ähnliche Richtung gingen, aber eben in Abendmahlsfragen oder Ähnlichen etwas eine andere Fassung hatten, wie hart und manchmal aus unserer Sicht heute Luther grausam der vor Dinge formulieren konnte. Wisst ihr, man könnte erschrecken über diese Menschen, man kann aber auch das Gegenteil sehen und sagen, wenn Gott selbst mit diesen Menschen, die so zerrissen waren, etwas tun kann, dann kann er es mit dir und mir auch. Dann kann er auch aus unserem Leben etwas tun, auch wenn wir diese Zerrissenheit manchmal so spüren wie diese Menschen auch. Wenn Gott mit denen war, dann kann er auch mit dir und mir unterwegs sein. Ich möchte zum Schluss der Predigt dir einfach Mut machen, in den kommenden Tagen einfach mal Zeit zu nehmen und über diesen Glauben, über deinen Glauben an Gott nachzudenken, zu reflektieren. Ich habe euch ein Lesezeichen ausgelegt. Wir sehen es auch nochmal mit einem Zitat von Martin Luther. Das dürft ihr gerne mitnehmen. Ein bisschen drüber nachdenken, meditieren, was Gott euch dadurch sagen möchte. In diesem Zitat heißt es, wenn wir Christus haben, so haben wir alles, was unser Herz begehrt. Sucht euch vielleicht in der Woche einfach mal einen ruhigen Ort, legt mal das Smartphone beiseite, Fernseh, Radio aus, geht mal vielleicht spazieren, in ein stille Zimmer, wie ihr das so handhabt und denkt einfach mal über diesen Satz nach, über eure Beziehung mit Gott, wie das aussieht. Und dankt Gott daran, dankt Gott neu für das, was ihr haben. Denkt daran, das ist eines meiner Lieblingszitate, habe ich auch schon oft gesagt, ich sage es auch sicher noch ganz oft. Denkt daran, dass es nicht an der Größe deines Glaubens liegt, sondern an der Größe dessen, an den du glaubst. Dass wir in Christus alles haben, was wir brauchen. Und das fände ich schön, wenn ihr das so mitnehmt, einfach bedenkt. Herzliche Einladung zu diesem Luther-Vortrag. Wir werden auch am Reformationstag den Luther-Film sehen. Wir haben am Reformationstag, ihr dürft alle mal jubeln, auch Gottesdienst. Das ist super, falls ihr da seid. Ich bin mal gespannt, ob ich alleine hier bin oder noch zwei oder drei außer mir kommen. Aber der Filmabend ist ja auch, also sind noch Leute im Lande. Da können wir auch noch weiter nachdenken. Nächste Woche wird uns das Thema allein die Schrift beschäftigen und dann am Reformationstag als Kern der Reformation, als die Person Jesu Christi selbst. Und da möchte ich euch einfach Mut machen, dabei zu sein. Amen. Ich möchte jetzt beten.